Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Da reden wir heute über Bücher, die zu fassen versuchen, wie der 7. Oktober 2023 die Welt verändert hat. Also der Terror der Hamas in Israel und der Krieg seither. Ein Sammelband dazu, der versucht, mit Momentaufnahmen aus den Wochen danach Klarheit zu schaffen. Nach dem 7. Oktober lautet der schlichte Titel. Herausgegeben hat den Band die Journalistin Tanja Martini gemeinsam mit dem Verleger Klaus Bittermann. Tanja Martini ist bei mir. Und den Eröffnungsessay des Bandes hat der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch geschrieben. Er ist mit uns verbunden aus Wien. Herr Rabinowitsch, Frau Martini, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, vielen Dank. Hallo.
Ich freue mich auch.
Der erste Satz, Herr Rabinowitsch, Ihres Textes, der lautet: Wir haben noch keinen Begriff davon und wir haben keinen Begriff dafür. Was ist das für eine Sprachlosigkeit, die Sie da ansprechen?
Wir sind konfrontiert mit einem Vorgehen, das uns sprachlos macht, weil es dafür auch keine historischen Vorbilder gibt. Es wurde gesprochen von Pogromen, aber ein Pogrom ist normalerweise ein impulsiver Ausbruch eines Mobs. Das war es nicht, das war eine militärische Attacke. Gleichzeitig. Es wurde gesprochen von Terrorattentat, aber bei einem Terrorattentat werden nicht auf diese Art und Weise auch noch Raketen über die Grenze geschickt und die Grenze militärisch überschritten. Es wurden Geiseln genommen, was bei einem Pogrom auch nicht der Fall ist. Und es ist aber auch nicht vergleichbar mit der Shoah. Es ist ja nicht eine Produktion von Leichen in der Massenvernichtung. Das alles ist es nicht. Es ist etwas, das uns deswegen sprachlos macht, weil ganze Kibbuzim ausgelöscht worden sind, weil das gefilmt wurde, weil wir gesehen haben, wie Menschen voller Lust ermordet, vergewaltigt, gefoltert. Ja, das alles. Und es ist eine genozidale Botschaft, die angekommen ist bei den jüdischen Gemeinden, die das so verstanden haben, aber auch bei den islamistischen und dschihadistischen Gruppen, ebenfalls weltweit, die darauf reagiert haben, mit Furor, mit Demonstrationen der Freude und des Jubels.
Da merken wir schon, wie Herr Rabinowitsch analysiert und aus dem Schock schon so ein bisschen herausgeht. Das ist auch einer der Texte, die schon im Dezember entstanden sind, aber schon so ein bisschen die Perspektive hebt, Frau Martini. Sie haben in dem Text sehr viele Texte versammelt, die unmittelbar danach entstanden sind und jetzt nicht, als das Buch erschienen ist, gesagt, so jetzt überarbeiten wir die nochmal. Was war der Gedanke dahinter, diese Momentaufnahmen auszuwählen?
Wir wollten klar auf die genozidale Situation aufmerksam machen, nicht? Also das Ausmaß und Grausamkeit des genozidalen Massaker stellen eben eine Zäsur für Israel und nicht nur für die Israelis, sondern, wie sich ja gezeigt hat, für Juden und Jüdinnen weltweit da. Diese Zäsur wollten wir verstehen, und zwar in ihrer Unmittelbarkeit, sozusagen den Schock über die Taten, das Massaker, das Morden, das grausame Morden tatsächlich zu zeigen, verständlich zu machen. Wir haben ja auch gesehen, dass das schlimmste Massaker an Juden seit der Shoah ziemlich schnell umgedeutet worden ist, als Widerstand oder gar als Befreiung gefeiert wurde. Es ging sehr schnell nicht mehr um die Frage, wer ist die Hamas, welche Organisation ist sie, und eben auch um die Frage, was ist ihr genozidales Programm und wie regiert sie Gaza, was ist auch das Leid der PalästinenserInnen.
Und welches in Ihrem Band durchaus eine Rolle spielt.
Ja, es spielt eine Rolle. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es geht nicht um einseitige Perspektive darauf. Es geht natürlich ganz klar um die Analyse dessen, was dort passiert ist, und auch klar festzuhalten, inwiefern ist das genozidal und was ist die Hamas? Wie wurde aus dieser rechtsextremen Organisation, wie wird die umgedeutet in eine Organisation linker Revolutionäre auch, was wir ja ständig beobachten können. Aber es geht ganz klar auch um die Fehler der Regierung Netanyahu, um die Rechtsextremen in der israelischen Regierung und das Leid der Palästinenser.
Wenn wir kurz bei dieser, was Sie jetzt gerade als Umdeutung beschreiben, wenn wir dabei bleiben, einer der Texte, der auch in diesem Band versammelt ist, stammt von der Soziologin Eva Illus, und die schreibt: Hätte die Linke uns in unserer Trauer nicht wenigstens für einen Moment zur Seite stehen können, so wie viele Araber weltweit und in Israel es getan haben. Wie, Frau Martini, haben Sie diesen Text beim Auswählen gelesen? Als Enttäuschung, Ernüchterung, erbittert?
Ich fand den Text gerade von Eva Illus sehr interessant, weil ja Eva Illus tatsächlich sehr überrascht hat mit diesem Text, nicht? Eva Illus war ja vor allem in Bezug auf Israel als große Kritikerin des Staates und auch des Zionismus in Erscheinung getreten. Und ihr Text zeigte aber ganz klar diesen Schock über das Alleingelassenwerden der Juden und Jüdinnen weltweit. Und das fand ich einen sehr, ja, empathischen, einen sehr ehrlichen und grundlegenden Text auch, der eben genau zeigt, wie sozusagen Täter-Opfer-Umkehrungen geschehen und wie der Zionismus sozusagen nur noch als Kolonialismus oder unter dem Apartheidsaspekt gelesen wird.
Herr Rabinowitsch, dieses Umdeuten, das gerade Frau Martini beschreibt, kam oft daher unter dem Stichwort der Kontextualisierung. Der Terror habe ja nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Das ist so eine Aussage, die ist fast ein geflügeltes Wort geworden. Und so ganz platt gesagt, natürlich ist das richtig. Nichts geschieht im luftleeren Raum, überhaupt gar nichts auf der Welt. Weshalb ist der Satz in Ihren Augen trotzdem so katastrophal falsch?
Weil auch dieser Satz natürlich in einem Kontext sich abspielt und weil Kontext nie eine Einbahnstraße ist. Es ist um eine Relativierung oft gegangen, wenn Kontextualisierung scheinbar vermeintlich eingefordert wurde.
Woran machen Sie das fest? Sie haben ja viele Beispiele in Ihrem Text.
Ja, also wenn zum Beispiel bei linken Gruppierungen, bei manchen linken Gruppierungen muss ich dazu sagen, nicht bei allen, der 7. Oktober als Meilenstein des palästinensischen Widerstandes gefeiert wird, aber auch wenn solche doch größeren Namen wie Slavoj Žižek in seiner Rede darauf verweist, dass es einen antisemitischen Zionismus gäbe und dem hinge auch Reinhard Heydrich an. Also wenn der zynische Vernichtungs- und Vertreibungsplan von Heydrich, der sich höhnisch zurücklehnte und meinte, er sei ja da zionistisch, wenn das dann so zitiert wird in einer Rede 10 Tage, nicht einmal 10 Tage nach den Massakern,
bei der Eröffnung der Buchmesse.
Dann ist das keine Kontextualisierung. Wenn Judith Butler den antisemitischen Charakter der Massaker unter Hamas leugnet, nach den Massakern auch, wenn sie die sexualisierte Gewalt leugnet, wenn bei Mascha Gessen zu lesen ist, dass Gaza wie das Warschauer Ghetto sei, womit sie ja andeutet, dass die Hamas zu vergleichen wäre mit den Aufständen des Warschauer Ghettos, dass die Israelis gleich den Nazis wären.
Wobei Mascha Gessen schon auch dazu schrieb, der Vergleich hinkt. Das hat Mascha Gessen selber auch dazu geschrieben.
Aber dennoch hat sie gleichzeitig gesagt, das sei ein Ghetto nationalsozialistischer Art und nun würden wir die Liquidierung des Ghettos sehen. Damit macht sie sehr wohl genau diese Bilder auf. Und wir bemerken das aber seither in allen möglichen Spielarten. Und das, was Kontextualisierung genannt wird, spült dann hinaus in die Straßen und führt dazu, dass zum Beispiel sogar bei Gedenkveranstaltungen jetzt vor einiger Zeit in Amsterdam, als gedacht worden ist, dem Dockarbeiterstreik Gruppen auftreten und das in Konnex setzen zu dem jetzigen Krieg und das Gedenken sozusagen illegitimieren.
Herr Rabinowitsch schreibt, er hat vorhin schon gesagt, Kontext ist keine Einbahnstraße und er schreibt auch, wer Kontext will, dem kann man mehr Kontext liefern, als ihm vielleicht lieb ist. Das bezieht sich dann auf die historische Dimension, in der man immer weiter in die Vergangenheit zurückgehen kann und damit eigentlich nirgends landet. Frau Martini, wenn wir nochmal auf den Text von Frau Ilus kommen, die kommt ja zu dem Schluss, dass sie am Ende schreibt, wenn ich die Tragödie voll erfassen will, muss ich den Kontext ausblenden. Was ist das für ein Gedanke?
Ich denke, es geht darum, die Taten an sich zu sehen. Auch die Tat in ihrer vollen Grausamkeit zu verstehen. Das klingt vielleicht etwas zynisch, wenn man den Unterschied zwischen Kollateralschäden und direktem Morden aufmacht. Ein Mensch kann natürlich nie ein Kollateralschaden sein. Dennoch müssen wir ja die Taten sehr genau anschauen und unterscheiden, was ja das bürgerliche Recht im Grunde ja auch tut, nicht? Und wir müssen insofern auch unterscheiden zwischen der einen Tat, wo Babys vor den Augen ihrer Eltern ermordet wurden, Frauen nicht nur vergewaltigt, sondern denen auch Waffen in die Vagina eingeführt worden sind. Ich muss das nicht alles aufzählen, das ist bekannt, obwohl das derzeit auch in Frage gestellt wird. Aber zwischen diesen Taten und Toten im Krieg, Toten aufgrund von Bombardements, muss man sehr wohl unterscheiden, weil es eine andere Intention und eine andere Form Form des Todes gibt.
Es gibt noch viele weitere Themen, die in diesem Band angeschnitten werden, aber ich glaube, es wird schon sehr deutlich, wie viel kaputt gegangen ist an gemeinsamer Diskussionsgrundlage, an Respekt, um überhaupt miteinander sprechen zu können. Rabinowitsch, haben Sie eine Idee, wie sich diese Debatte irgendwie wieder heilen lässt?
Ich glaube, dass es darum geht, der Entmenschlichung auf beiden Seiten im Gespräch und in der Sprache entgegenzutreten. Das heißt aber nicht, dass nicht benannt werden soll, was geschah. Das heißt, dass man doch auch sehen kann, es gibt eine existenzielle Gefahr Israels von Anfang an, damit meine ich nicht nur den Staat, sondern auch das Volk Israel im biblischen Sinn. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass es natürlich ein Leid gibt in der palästinensischen Bevölkerung und dass dieser schreckliche Krieg, der da auch wütet in Gaza, das zu sehen und anzusprechen, das ist möglich. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie in Israel es auch israelische Bemühungen gibt, jüdisch-arabischer Art der Verständigung, dann ist das ein Punkt, daran man ansetzen kann. Und ich glaube, dass in der Situation, in der wir uns befinden, trotz allem interessanterweise die Forderung nach der Zwei-Staaten-Lösung drängender geworden ist und lautstarker auch wieder vernehmbar ist.
Frau Martini, am Ende dieses Bandes als Herausgeberin, was wünschen Sie sich, was wir mitnehmen, um vielleicht wieder zu einem Gespräch zu finden?
Man kann sich eigentlich nur wünschen, dass das Leid auf beiden Seiten gesehen und anerkannt wird, nicht relativiert wird, für sich stehen kann und man dann wirklich dazu kommt, ohne diese Voreingenommenheit und diese Begriffe und diese Narrative, die aufgerufen werden, die dann immer nur auf der einen Seite Kolonialismus und Apartheid gerufen wird, auf der anderen Seite auch das sozusagen Aspekte dessen nicht gesehen werden, ja, dass man von dieser Frontstellung wegkommt. Aber im Moment sieht es noch nicht so aus.
Tanja Martini und Doron Rabinowitsch im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Vielen Dank.
Diesen Band hat Tanja Martini gemeinsam mit Klaus Bittermann herausgegeben. Nach dem 7. Oktober heißt er, Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen. Und es sind eine Menge Essays prominent besetzt. Da sind Texte von Nele Polacek dabei, Armin Nasseh, Eva Illus haben wir schon genannt, Meron Mendel, Dennis Yücel, Volker Weiß, Ralf Füchs, Nathan Schneider und so weiter. Also ist ein pralles Paket, erschienen in der Edition Tiamat für 24 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.